Ich freue mich, dass ich heute über ein Herzensthema sprechen kann. Ich hatte mich ja bei der Sache ein bisschen beschwert, dass ich immer vorgegebene Themen hatte. Und ich hatte eigentlich ein Thema auf dem Herz, das hat mir Gott wieder weggenommen. Und seit 14 Tagen hatte mich nochmal ein anderes Thema bewegt und ich möchte euch damit hineinnehmen. Der Ant hatte mich gefragt, hast du ein Thema für die Predigt? Das fällt mir noch ein. Ist mir eingefallen. Lebst du im Schatten oder in der Berufung? Lebst du im Schatten oder in der Berufung? Uns gehen ja im Laufe unseres Lebens eine Menge Fragen durch den Kopf. Und gut, wenn sie uns auch durchs Herz gehen. Nun gibt es so alltägliche Fragen, die sind nicht ganz so elementar und die müssen uns nicht tiefgründig bewegen. Zum Beispiel, ob am vergangenen Wochenende in Bayern eine Partei ihr Wahlziel erreicht hat oder nicht, das tangiert mich nicht so sehr, weil ich dort nicht Mitglied bin. Aber es gibt Fragen, die berühren mein Herz und die sollten mich berühren und die will ich nicht wegschieben. Und es ist auch nicht schlimm, über allgemeine Dinge nachzudenken. Werde ich gesund bleiben? Bleibt mein Lebensumfeld sicher? Darf ich hier in einem Land leben, wo Frieden ist? Bleibt meine Ehe stabil? Werden meine Kinder im Leben zurechtkommen? Werde ich irgendwie Monatsende ein Einkommen erzielen? Was ist, wenn ich älter werde? Solche Fragen bewegen uns doch oftmals viel stärker und wir müssen zugeben, dass wir manche Umstände nicht beeinflussen können. Damit ist aber noch nicht alles ausgelotet. Irgendwann kommst du in deinem Leben an den Punkt, wo du dich fragst, wieso gibt's mich überhaupt? Weil deine Eltern eine durchschwitzte erotische Nacht hatten? Von dieser Antwort hängt eine Menge ab. Und es gibt viele Menschen, die dann am Ende sagen, ob es mich gibt oder nicht, das tut nicht so viel zur Sache. Ich weiß nicht, 7 oder 8 Milliarden gibt es auf der Welt Menschen. Man lebt dann einfach so daher, es kommt, wie es kommt. Dann gibt es Menschen, die ziehen aus dieser Frage ein negatives Fazit. Und fangen an, darüber nachzudenken, ihr Leben wegzuwerfen. Und 10.000 Menschen tun das jedes Jahr in unserem Land. Sie beenden ihr Leben gewaltsam, selbst. Und wir als Christen mittendrin. Jetzt kennen wir alle diese schnellen Antworten. Die sind auch nicht falsch. Gott hat dich gewollt. Du bist ein Gedanke Gottes. Du bist im Gegenüber Gottes geschaffen. Alles richtig. Und doch gehen wir dann viel zu schnell darüber hinweg und gehen weiter. Wir werden durch den Alltag eingespannt, uns bewegen wieder andere Dinge. Und ich möchte diese eine Frage etwas deutlicher stellen. Warum bin ich auf dieser Welt? Wenn ich jetzt durch die Reihen gehen würde und eure Antworten erbitten, was wäre das Ergebnis? Kurzer Hitzestoß, hoffentlich macht er das jetzt nicht wirklich. Es tut uns gut, mal darüber nachzudenken und nicht die einfachen, schnellen Antworten hersagen, auch wenn sie vielleicht sachlich richtig sind, sondern wirklich mal darüber nachdenken, was hat Gott bewogen, dich ins Leben zu stellen. Ich bin mir durchaus der Brisanz so einer Frage bewusst. Unseren Mitmenschen stellen wir ja schnell solche Fragen. Vielleicht nicht so grundlegend, aber etwas so, was hast du dir jetzt dabei gedacht? Ich meine das ja völlig ohne Vorwurf. Wir fragen unsere Kinder, wir fragen unseren Ehepartner, wir fragen Arbeitskollegen, Nachbarn, was hast du dir jetzt dabei gedacht? Was hat dich zu dieser oder jener Entscheidung bewegt? Wir fragen bei Menschen nach. Fragen wir an höchster Stelle nach. Gott, was hast denn du dir gedacht, als du mich auf diese Welt, genau an diesen Ort gestellt hast? Habt ihr schon mal diese Frage gestellt? So ganz konkret zu Gott. Nicht zu sagen, oh, ich suche meine Berufung oder so. Nein, Gott, was hast du dir gedacht, dass ich da bin? Ganz konkret. Oft wird diese Frage ausgeklammert oder nur oberflächlich angekratzt. Man möchte oftmals nicht so ganz an die Wurzel ran. Wie auch immer. Der Grund, warum ich zu dieser Predigt gekommen bin, das ist eine Geschichte einer jungen Frau. Dieser Frau wird genau diese Frage gestellt. Sie ist als Waise bei Pflegeeltern aufgewachsen. Sie wurde in eine Zeit hineingeboren, die für Erfolg mehr als bescheiden war. Das Volk Israel war zu der Zeit, dort kommt sie her, in der Deportation. Weit weg von den Verheißungen, die Gott gegeben hatte. Sie wächst zunächst auf wie 1000 andere junge Menschen. Und doch benachteiligt. Sie hatte kein Bürgerrecht. Sie war sozusagen in diesem fremden Land Mensch zweiter Klasse. Dann kommen noch andere Beeinträchtigungen hinzu. Sie hatte keine Eltern mehr, sie war vollweise. Das sind doch keine idealen Bedingungen. Und doch, eines Tages wendet sich die Situation. Gerade diese junge Frau wird ausgewählt. Betrachtet man wieder das Auswahlverfahren, muss man aus heutiger Sicht, zumindest aus unserem Verständnis heraus, ohne Wenn und Aber sagen, das war schon etwas menschenverachtend. Und doch entfaltet sich in diesem, was äußerlich geschieht, wie ihr Leben abläuft, Gottes Plan. Die Frau, die junge Frau, wird zur Königin eines Riesenreiches. Und dann wird sie plötzlich aus ihrer abgeschotteten und herausgehobenen, aus ihrer privilegierten Rolle herausgeschubst, förmlich herausgerissen. Sie wird in die Entscheidung ihres Lebens gestellt. Für die, die jetzt noch nicht mitgeschnitten haben, von wem ich spreche von Esther. Ich möchte auch nur einen Vers lesen. Ihr könnt das ganze Buch mal durchlesen. Höchst interessant und wirklich auch zu empfehlen. Ich lese nur diese Frage, die an ihr gestellt wird. Esther 4, Vers 14. Denn wenn du in diesem Augenblick schweigst, wird von anderswoher Hilfe und Rettung für die Juden kommen. Doch du und deine Verwandtschaft, ihr werdet zugrunde gehen. Das ist erstmal so die Ansage. Und jetzt kommt dieser entscheidende Satz. Wer weiß, ob du nicht gerade für eine Zeit wie diese zur Königin erhoben worden bist. Es wird bei den meisten von uns kaum auf so eine zugespitzte Lage in einer Entscheidung im Leben zulaufen. Aber es bleibt die Frage, was ist Gottes Plan, was ist Gottes Bestimmung für mein Leben? Es gab zu diesem Thema dieses Jahr schon einige Predigten. Und da geht es jetzt nicht darum, das nachzubessern, sondern als ich den Vers gelesen hatte, da hat mich das irgendwie bewegt. Und das ist mir nicht mehr aus dem Herz gegangen. Was hat Gott bewegt, dich ins Leben zu stellen? Gott, was hat dich bewegt, mich ins Leben zu stellen? Vielleicht sagst du, das fragt man so nicht. Und das ist oftmals der Punkt, warum Christen oft orientierungslos und bestimmungslos ihr Leben fristen. Es liegt nicht an Gott. Es liegt auch nicht an deiner Gemeinde oder an anderen Christen. Es liegt allein an mir, wenn ich nicht weiß, zu was ich da bin. Jetzt hatte ja jemand vor einiger Zeit gesagt, jeder ist zu was nütze. Seinen Opa hat er dabei zitiert und wenn es als schlechtes Beispiel dient. Der sitzt ganz hinten in der Mitte. Das ist aber zu wenig, das ist zu weit weg von dem, was Gott möchte. Nun gibt es im christlichen Bereich eine Menge und alles Mögliche an Angeboten, an Workshops, an Rüsten, an Seminaren, an Kursen, um irgendwie dieses Thema zu bearbeiten. Aber es gibt nur diese eine Frage. Und die kann ich nicht für dich beantworten, die kannst du nur selbst mit Gott besprechen. Gott, warum bin ich in dieser Welt? Die Geschichte von Esther und ihr Leben, das ist eine ganz einfache und zugleich sehr anschauliche Hilfe, um zu verstehen und hineinzufinden in die Bestimmung, die Gott für mich hat, für dich, was er vorbereitet hat. Und es gibt nur zwei Rahmenbedingungen, die im Leben von Esther sichtbar werden. Das eine ist das, was einfach natürlicherweise in ihrem Leben passiert. Und noch ein Gedanke zwischendrin. Wir berühren mit diesen zwei Punkten auch wirklich ganz theologisch tiefe Fragen für unser Leben. Die Lösung liegt aber nicht im Diskutieren und im Philosophieren darüber, sondern in ganz praktischen und einfachen Entscheidungen. Der erste wichtige Punkt ist eben, Gott stellt Menschen an einen Platz im Leben und in dieser Welt, den zunächst Gott bestimmt. Wir selbst hatten überhaupt keinen Einfluss auf den Zeitpunkt unserer Geburt. Wir hatten keinen Einfluss darauf, welche Eltern wir hatten oder haben. Unser soziales Umfeld, das war vorhanden. Und egal, wie wir es empfunden oder beurteilt haben, diese Dinge waren zunächst vorgegeben. Und ich möchte es ganz klar sagen, ich rede jetzt auch nicht von Schicksal und ich rede auch nicht von kalvinistischer Vorherbestimmung, dass die Dinge einfach da sind und wir sind ausnahmslos Dingen ausgeliefert, ohne dass wir eine Entscheidung dabei treffen können. Ich rede davon, dass sich Gott etwas gedacht hat. Wie, wann und wo ich geboren wurde. Und Gottes Plan setzt weit vor meiner Geburt ein und setzt sich dann fort. Nicht, weil er uns in Rollen presst. Nicht, weil Gott irgendwie uns was aufdrückt. Nein, er hat sich lange, bevor du geboren wurdest, was gedacht, was er mit dir tun möchte. Und er hat es so gedacht, dass er uns mitbestimmen lässt. Zwar nicht beim Startpunkt, aber sehr wohl, was nach dem Start passiert. Und je älter wir werden, desto größer werden die Möglichkeiten, das mitzugestalten. Damit steigt natürlich auch der Grad unserer Verantwortung. Wir sind verantwortlich für das, was wir entscheiden. Auch mit unserem Leben. Das ist erstmal wichtig, dass wir das erfassen, dass wir das sehen, spüren. Es ist Gottes Plan und es gibt mich als Person. Es gibt dich als Person und Gott will mit uns als Teamworker arbeiten. Er kommt nicht her und drückt uns was auf, so wie wir das im menschlichen Bereich kennen. So, das machst du, Ende Gelände. So ist Gott nicht. Er möchte mit uns Leben gestalten. Das geschieht natürlich nicht ohne irgendwelche Dinge, die uns umgeben. Ältere Menschen, Generation meiner Eltern, die haben drei politische Systeme erlebt. Meine Generation hat zwei politische Systeme erlebt. Viele von euch nur eins. Das tut auch nichts zur Sache. Wir stehen jedenfalls mitten im Leben als Christen und sind angefragt, auch unsere Entscheidungen in diesen Rahmenbedingungen zu gestalten. Wie war das bei Esther? Wir erfahren da nicht allzu sehr viel. Die Infos sind nicht breit gefächert. Und nicht jedes Detail kriegen wir mit, wie sich diese junge Frau diesen Bedingungen gestellt hat. Was hat denn eine weise, in einer fremden Umgebung viel zu erwarten? Welche Gestaltungsmöglichkeiten hat sie überhaupt? Und oft höre ich dann von Christen, ja, das hat Gott zugelassen. Leider, da kriegst du einen dicken Hals. Es wäre doch ehrlicher, wenn diese Leute sagen, Gott ist schuld. Das trauen sie sich aber nicht. Ich möchte nicht so reden. Es gibt sicher Situationen, das will ich nicht verschweigen, die meine Kraft, die meine Vorstellungskraft, vielleicht auch meinen Glauben überfordern. Aber menschlich nicht erklärbare Umstände, die möchte ich nicht so darstellen, dass sie Gott durchgerutscht sind. Dass er irgendwie nicht aufgepasst hat, dass ich in Schwierigkeiten komme, dass er mich in Versuchungen hineinführt. Hier hängt übrigens auch die gängige Form des Vaterunsers etwas schief. Gott führt uns nicht in Versuchung. Nie und nimmer. Es ist nicht seine Art, deswegen tut er sowas nicht. Deswegen brauchen wir auch nicht beten, dass Gott uns nicht in Versuchung führt, dass er uns vielleicht vor Dingen bewahrt, die uns Versuchung werden, okay. Aber Gott wird uns nie in Versuchung führen, das ist nie sein Ding. Das tut jetzt auch nicht allzu viel zur Sache, aber zurück zur Esther. Gott hat sie trotz dem Verlust ihrer Eltern versorgt. Und zwar nicht nach dem Motto, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Nein, Gott lässt sie in der Familie ihres Cousins Halt und Wärme finden. Ihr wird Erziehung zuteil, Förderung. Und Esther ist begabt. Esther ist von Gott begabt. Ihr könnt das Buch durchlesen. Ihr werdet nicht finden, welchen Zensurendurchschnitt sie hatte. Ihr werdet auch nicht finden, welche Ausbildung sie gemacht hat. Zunächst jedenfalls. Ihr werdet aber finden, dass sie mit außerordentlicher Schönheit begabt war. Und das darf sie fördern. Nicht damit sie eine eingebildete junge Frau wird, die abgehoben lebt, sondern sie ehrt darin ihren Schöpfer. Was hat das mit uns zu tun? Gott hat sich etwas mit mir gedacht, mit jedem von uns. Mit jedem von uns etwas anderes. Es kann sein, du hattest ideale Startbedingungen. Gutes Elternhaus, super Entwicklungschancen, beneidenswerte Begabungen. Und dann finden wir Menschen, die so gestartet sind und doch oftmals Schwierigkeiten haben im Leben. Die Ergebnisse sind unterschiedlich. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die schlechter starten können. Sie haben körperliche oder seelische oder geistige Einschränkungen. Es gibt Starter, die müssen aus zerrütteten Familien heraus starten. Es gibt Einschnitte durch Krankheit, durch Unfälle, durch Flucht, durch Vertreibung, durch Krieg. Es gibt noch viele andere Dinge. Und auch hier sind die Ergebnisse unterschiedlich. Die einen bleiben in diesen Schwierigkeiten stecken, andere starten durch. Gott erwartet zunächst, dass ich das, was er mir schenkt, was er an natürlichen Gaben und Begabungen mir gibt, dass ich das beachte, fördere, als wertvoll einstufe und in seinem Sinn und in seinem Geist nutze. Und es ist wichtig, dass wir diese Frage nicht nur einmal am Anfang vielleicht unseres Lebens stellen, sondern immer und immer wieder. Was ist jetzt wichtig? Ich darf auch nachfragen, was habe ich erreicht? Ich darf fragen, was könnte ich noch erreichen? Und Christen dürfen sich solche Fragen stellen, unabhängig vom Lebensalter. Und solche Fragen sollten auch beantwortet werden. Nicht nur eine Frage irgendwie in den Raum stellen, dass sie ausgesprochen ist und keiner sagt was dazu, sondern nein, ganz konkret auch mal abhaken, was ist Phase. Der Psalmbeter hat es mit Gott besprochen. Psalm 90, 12. So lehre uns doch unsere Tage zählen, dass Weisheit in unser Herz einzieht. oder aus den Sprüchen. Ein verständiger Mensch erweitert sein Wissen, spitzt die Ohren und lernt dazu. Gott möchte, dass wir Chancen, die wir haben, nutzen, dass wir das ausbauen, fördern, entwickeln. Gott möchte, dass wir unser Leben beurteilen und Weisheit erlangen. Wir dürfen aber auch ganz einfach Gottes Ziele für unser Leben und unsere Lebensführung schon erfassen. Seine Geschenke annehmen und fragen, was ist dein Ziel, dein Plan für mein weiteres Leben? Was sind deine Ideen für mich? Und Herr, wir wollen nicht nur die Dinge hinnehmen und über uns geschehen lassen, sondern wir wollen gestalten, wir wollen mitgestalten. Dazu brauchen wir deine Hilfe, wir wollen uns beschenken lassen. Danke, Herr, für die Möglichkeiten, die du mir geschenkt hast. Ich will diese Chancen nutzen, ich will sie fördern. Und ich möchte in meine Bestimmung von dir, Herr, immer wieder hineingeführt werden. Ich möchte das annehmen. Ich möchte mich da hinein investieren. Das ist der eine große Komplex unseres Lebens. Aber dann gibt es den zweiten Punkt. Esther ist Königin, sie lebt abgesichert. Es gibt keine Begrenzungen für ihr Leben. Und plötzlich in dieser idealen, herausgehobenen Umgebung, in der sie lebt, kommt eine Entscheidung auf sie zu, die ihr Leben völlig auf den Kopf stellt. Es geht jetzt nicht mehr darum, ihre Begabungen zu fördern, die Rahmenbedingungen, die Gott geschenkt hat, auszubauen, zu verbessern. Esther wird in eine Entscheidung gestellt, die sie so gar nicht erwartet hatte. Sie wird ganz klar aufgefordert, sich mit allen Möglichkeiten, die sie hat, für ihr Volk einzusetzen. Wer das nachliest, der wird es merken, es gab ja den Plan von Haman, alle Juden zu vernichten. Und rein menschlich gesehen war der Plan nicht zu stoppen. Der Haman, das war der Eichmann des Alten Testaments. Der hatte alles arglistig, perfide, bis auf den Punkt eingefädelt. Und Esther war die Einzige, die etwas unternehmen konnte. Und genau das war der Plan, den Gott hatte. Und dieser Plan, dieser Anspruch, den Gott hatte, der war nicht mit menschlicher Sicht auf die Umstände irgendwie zu regeln, sondern hier ging es nur noch um die Möglichkeiten, die Gott in ihr Leben schenkt. Wer weiß, ob du nicht gerade für eine Zeit wie diese zur Königin erhoben worden bist. Wir werden als Christen irgendwann in unserem Leben und zu unterschiedlichen Zeiten vielleicht nicht in so eine existenzielle Geschichte hineingestellt werden, aber wir werden an Punkte kommen, wo unsere aktive Entscheidung von Gott eingeplant ist, wo Gott erwartet, dass wir uns auf seine Seite stellen, ganz bewusst. Herr, was hast du dir gedacht, als du mich ins Leben gestellt hast? Und die Bibel erzählt immer wieder von Menschen, die sich solche Fragen gestellt haben und die sie positiv beantwortet haben. Esther ist keine Einzelgeschichte. Gott hat immer wieder Menschen vorbereitet. Manchmal haben die Menschen das nicht gleich erfasst und haben irgendwie auch Nachhilfe gebraucht. Denkt an die Geschichte, wie Mose berufen wurde am brennenden Dornbusch. Andere hat Gott in eine Entscheidung hineingestellt, die konnten nicht Minuten, Stunden, Tage, Monate lang überlegen. Dann gab es Menschen, die hat Gott nur für eine einzige Aufgabe in ihrem Leben vorbereitet. Josef von Arimathea, das war so ein Typ. Wir wissen nichts weiter über ihn. Wir wissen nichts über seine Familie. Wie war sein Lebensumfeld, wissen wir nicht so genau. Wir wissen nur, er war Mitglied des Hohen Rates, er war reich und er hatte ein super Grab. Und er ist bereit, zu Pilatus zu gehen und um den Leichnam von Jesus zu bitten. 5 oder 6 Stunden in seinem Leben machen seine Berufung aus. Das war sein Auftrag. Dafür war er geboren. Dafür war er reich geworden. Nur dafür war er Mitglied des Hohen Rates geworden. Einfach, um Jesus diesen Dienst der Bestattung zu leisten. Und Gott hat für jeden Menschen einen Plan, eine Idee. Und egal, wie groß oder wie klein andere Menschen die Aufgabe, die Gott dir gibt, einschätzen. Es ist Gottes Plan. Und Gott möchte auf unser Ja für seinen Auftrag zählen. Er wird uns nie in eine Zwangsjacke stecken. Er wird es nie von uns verlangen mit Druck und uns irgendwo durchschleifen. Er möchte ein freiwilliges, ein ehrliches, aufrichtiges Ja. Und wenn wir nachdenken, warum wir auf dieser Welt sind, dann wird diese Frage elementarer. Wo ist meine Aufgabe? Was möchte Gott mit mir in dieser Welt bewegen? Gott hat einen Platz für dich. In seinem Reich ist jeder eingeladen. Und jeder, der die Einladung annimmt, bekommt eine Platzkarte. Das meine ich jetzt nur im übertragenen Sinn. Du musst nicht im Gang rumstehen. Du darfst deinen Platz suchen, finden. Und wie das im Leben auch ist, die Platzkarte bekommst du, aber du musst im Zug die Nummer für deinen Sitz, die musst du suchen. Es wird der Schaffner nicht kommen und dir den Stuhl rausrücken und irgendwo durch den Gang tragen. Du gehst an deinen Platz und suchst ihn. Es ist gut, wenn wir in diesem Prozess nicht allein sind. Gott stellt uns andere Christen an die Seite, ältere, jüngere. Das sind welche dabei, die länger mit Jesus unterwegs sind. Es gibt auch welche, die uns Gott zur Hilfe schenkt, die noch nicht so viel Erfahrung im Glauben haben. Das tut nichts zur Sache. Gott rüstet uns aus. Das ist leicht gesagt. Manchmal stehen wir wirklich da wie die Mechaniker ohne Werkzeug. Nicht, weil es keins gibt, sondern weil wir keins mitnehmen. Wir denken oft, wir brauchen nichts weiter. Und dann geht es uns wie den Jüngern bei der Speisung der 5000. Dann fangen die an, ihre Taschen umzudrehen und gucken hinein und finden nichts. Dann sagen sie zu Jesus, also 200 Denare müssten wir locker machen, wenn alle was zu essen bekommen wollen. Wir stoßen wie die Jünger an unsere menschlichen Möglichkeiten oder Grenzen. Ich möchte euch einladen, mit den Möglichkeiten zu rechnen, die Jesus hat. Gott will dich beschenken. Gott beschenkt dich. Nicht wie deinen Mitchrist, nicht wie andere Leute, sondern nur so, wie er es für dir vorgesehen hat. Und du darfst beten. Herr, fülle mich mit deinen Gaben. Fülle mein Leben aus mit deinen Möglichkeiten. Herr, ich halte dir meine leeren Hände hin. Mach du sie voll. Füll du mein Leben aus. Gott wird dich nicht zwingen. Wenn du die Hände in die Hosentasche steckst und sagst, ich brauche nichts, wird er dich nicht irgendwie vollstopfen. Es bleibt unsere Bitte, Herr, fülle mich. Und wer seine leeren Hände hinhält, dann füllt Gott mein Unvermögen auf mit seinem Vermögen, mit seinen Möglichkeiten. Dann bin ich nicht mehr auf mich gestellt, dann darf ich das tun, was er vorbereitet. Jakobus schreibt das mal ganz plastisch seinen Briefempfängern. Ihr habt nichts, weil ihr nichts bittet. Und Jesus hat uns eingeladen, Matthäus 11, 24, worum ihr im Gebet auch bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, dann werdet ihr es erhalten. Sinn meines Lebens, Schatten oder Berufung, warum bin ich hier? Gott, was ist dein Plan für mein Leben? Es ist Gottes Angebot, es ist Gottes Wille, dass wir in allen Situationen unseres Lebens mit seinen Möglichkeiten rechnen. Wo stehst du? Wo stehe ich? Was erwarte ich? 200 Denare, um Brot zu kaufen, oder das Wunder, das Jesus tut. Es beginnt mit der Entscheidung in meinem Herzen, Gottes Ziele zu leben und mit seinen Möglichkeiten zu rechnen. Noch ein wichtiger Punkt oder Hinweis. Als Esther sich auf den Weg macht, um sich für ihr Volk zu verwenden, um sich einzusetzen, wusste sie noch nicht, wie die Sache ausgeht. Sie hatte keine Peilung, wie Gott es wirklich bewegen würde. Sie hat Leute gerufen und gesucht, die für ihr beten. Aber indem sie losgeht, indem sie den Auftrag, den Gott ihr gibt, annimmt, erlebt sie, wie Gott sich zu ihr stellt. Es ist Gottes Prinzip, dass Menschen, die ihm gehorsam sind, im Tun, im Gehorsam befähigt werden, ausgerüstet werden. Im Handeln wird Glauben sichtbar. Und indem ich losgehe und das tue, was Gott möchte, werden Gottes Möglichkeiten sichtbar, fassbar, erlebbar. Gott braucht keine Fans wie im Fußballstadion. Die meisten auf den Rängen wissen ganz genau, wie der Ball ins Tor zu kriegen ist. Aber nur wer am Ball ist und spielt, wer sich einsetzt, der ist dabei. Nicht die auf den Rängen. Leute, die den Ball spielen, sind beteiligt. Leute, die sich senden lassen, bauen Gottes Reich. Esther findet über ihre natürliche Lebensbegabung, über die natürlichen Umstände ihres Lebens weit hinaus. Und sie findet hinein in die Bestimmung, die Gott für ihr Leben vorbereitet hat. Und das kommt nicht wie ein lauwarmer Regen über dir. Das erfordert eine ganz bewusste Entscheidung, immer und immer wieder. Ich bin bereit, mit Gott über die Pläne mit mir zu sprechen, über seine Pläne mit mir. Und ich bin bereit, ihm zu folgen. Das umschreibt das Neue Testament mit Glauben, mit einem Leben im Geist. Und es wird immer diese zwei Möglichkeiten geben, Gottes Plan oder mein Plan. Sein Ziel oder meine Vorstellungen, seine Liebe oder meine Selbstgefälligkeit. Vielleicht ist das auch gerade in Deutschland für uns Christen mit die größte Herausforderung. Seine Liebe oder meine Selbstgefälligkeit. Gerade in unserem Land wird sehr oft davon gesprochen, dass wir uns selbst lieben sollen. Es wird dann noch Jesus angedichtet, dass er es gesagt hätte als Gebot. Nur wann und wo? Wir wollen da hineinfinden, zu beten, Jesus, ich will dir folgen. Ich will dich lieben. Ich will deinen Willen suchen und tun. Weil Jesus uns hineingenommen hat in seine Versprechen, in seine Zusagen, in seine Verheißungen. Weil er unsere leeren Hände füllen will mit dem, was er für uns bereit hat, damit wir in der Lage sind, seine Ziele zu leben. Damit heben wir nicht ab. Aber die Sinnfrage unseres Lebens wird komplett anders gestellt werden und sie bleibt nicht ohne Antwort. Sie bleibt nicht ohne Änderung. Wir sind eingeladen, Gottes Ziele zu sehen. Wir sind eingeladen, Jesu Worte und seine Versprechen ernst zu nehmen, uns beschenken zu lassen. Wir sind im Heiligen Geist beschenkt, aber leben wir es? Macht es unseren Alltag aus? Montag bis Freitag. Das geschieht nicht automatisch. Ich will mich immer wieder entscheiden. Ich will mich dieser bewussten Entscheidung stellen. Und ich möchte das tun, was Jesus für mich eingeplant hat. Gott, was hast du gedacht, als du mich auf diese Welt gestellt hast? Wer diese Frage mit Gott bespricht, wird auch Sicherheit erfahren. Sicherheit darin, dass du unabhängig wirst von dem Urteil anderer. Du wirst unabhängig von dem Wohlwollen oder der Ablehnung, die deine Umgebung für dich hat. Du wirst unabhängig vom Urteil anderer Menschen. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass es falsch ist, wenn dein Mitchrist dir ins Leben redet. Das ist von Gott gewollt, aber ganz tief im Innersten, im Grundsatz, musst du dir sicher sein. Und diese Sicherheit, die kriegst du nicht von dir, die kriegst du nur aus der Nähe mit Gott. Aus dem Gespräch mit Gott. Beten ist der theologische Begriff. Aber rede mit Gott und du wirst merken, du bleibst nicht allein in deinen Gedanken, in deinen Entscheidungen. Zuerst mit Gott in dieser Frage eins werden, Klarheit erlangen. Was Gott im Einzelnen mit dir vorhat, das kann ich in der Predigt nicht erklären für dich. Das musst du mit Gott selbst ausmachen. Aber ich möchte dazu einen Anstoß geben. Ich möchte, dass das ein Impuls wird in dein Leben hinein, dass du mit Gott darüber sprichst. Weil Gott ein Ziel hat. Er möchte, dass seine Herrlichkeit sichtbar wird in deinem, in meinem Leben. Er möchte, dass Menschen erfahren, was Jesus ihnen schenken will, was er ihnen geschenkt hat. Gott will, dass sein Reich gebaut wird und dass seine Herrschaft in dieser Welt sichtbar wird. Gott, ich will mich dir zur Verfügung stellen. Ich will das tun, warum ich in dieser Welt bin. Amen.